Hallo liebe Dissenshörerin. Wir sind vom Podcast Geschichte der kommenden Welten. Ihr hört heute eine Folge von uns, damit Lukas seinen wohlverdienten Urlaub genießen kann. Wir hoffen, es gefällt euch. Viel Spaß.
I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.
Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte. Ich bin Sina.
Und ich bin Indigo. Es ist die Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen in ihrer jeweiligen historischen Zeit für eine bessere kommende Welt gekämpft haben.
So ist es. Und heute hören uns ja noch viel mehr Leute zu als normalerweise, weil wir heute beim Dissens-Podcast zu Gast sein dürfen. Vielen Dank dafür.
Und deswegen auch noch ein paar Worte vorweg für Menschen, die unseren Podcast noch nicht kennen. Alle zwei Wochen treffen Sina und ich uns im Studio und dann erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte. Und das kann eine Geschichte sein von einer Person oder einer Bewegung, einem politischen Ereignis. Und zwar in allen Jahrhunderten und in allen Regionen der Welt.
Yes.
Und das Interessante ist aber, dass die andere Person immer gar nicht weiß, worum es gehen wird. Und heute hat Sina eine Geschichte mitgebracht und ich weiß noch gar nicht, worum es gehen wird und bin gerade genauso gespannt wie ihr.
Yes, ich sitze hier mit einem sehr fetten Skript. Und Indigo weiß sogar noch weniger als ihr ZuhörerInnen, weil die ZuhörerInnen haben ja zumindest schon den Titel gesehen der Folge. Du weißt doch gar nicht, in welche Richtung es geht. Zuerst eine Content Note, also eine Inhaltswarnung. Es wird in der heutigen Folge auch um Gewalt gegen Frauen gehen. Ich werde nie Sachen besonders grafisch beschreiben oder so, aber ich werde schon benennen, welche Gewalt es gab.
Mhm.
Und im Zentrum stehen die Frauen aber nicht als Opfer, sondern als politische Subjekte, die sich organisieren und sich wehren. Wir starten heute in der afghanischen Hauptstadt Kabul 1972. Mehrere tausend Menschen versammeln sich in der Stadt, die meisten von ihnen Frauen und Mädchen. Sie sind wütend und fordern ein Ende der Gewalt gegen Frauen, die sich in den letzten Tagen am Unicampus abgespielt hat. Die Gewalt ging von fundamentalistischen Studenten der Scharia-Fakultät aus, der Fakultät für islamisches Recht. Weibliche Studentinnen gibt's an der Universität Kabul schon seit den 50er Jahren, aber die Fundamentalisten sind der Meinung, Frauen hätten auf dem Unicampus nichts verloren, erst recht nicht im Minirock. Und sie belassen es nicht bei Worten. Aufgestachelt von einem Professor bringen sie Säure mit auf den Campus und greifen damit Studentinnen an, die kurze Kleidung tragen.
Boah, krass.
Sie werfen Säure auf deren nackte Arme und Beine und beschimpfen die Frauen als Huren, als unislamisch. Sie schreien, bedeckt eure Beine, bedeckt euer Gesicht.
Puh.
Manche versuchen sogar, Frauen Säure ins Gesicht zu werfen. Die Berichte dieser Gewalt auf dem Campus verbreiten sich schnell in der ganzen Stadt. Auch an der Malalai High School, einer reinen Mädchenschule, gibt es kein anderes Thema. Viele der Schülerinnen dort wollen später selbst an der Uni studieren und sind absolut schockiert von den Berichten. Wie kann es sein, dass die Männer damit davonkommen, Frauen mit Säure zu verletzen? Und was heißt das jetzt für die Schulmädchen? Manche diskutieren sogar, warum soll ich mich jetzt in der Schule überhaupt anstrengen, wenn wir später an der Uni eh nicht willkommen sind?
Puh.
Viele Lehrerinnen unterbrechen den normalen Unterricht, um über die Angriffe zu sprechen. Eine von ihnen ist Frau Sadaf, Lehrerin für Naturwissenschaft und Mathematik. Sie sagt zu ihren Schülerinnen, nichts, was der Prophet Mohammed jemals gesagt hat, könnte dazu führen, Frauen mit Säure anzugreifen.
Mhm.
Diese törichten Männer missbrauchen den Islam und wollen ihre fundamentalistische Sichtweise anderen Menschen aufdrücken. Eine Schülerin hebt die Hand, ihr Name ist Mina. Denken Sie, dass Sie jemals an die Macht kommen können? Frau Sadaf antwortet schnell und bestimmt, nein, Sie werden niemals gewinnen. Aber Sie sind gefährlich und wir alle werden hart arbeiten müssen, um gegen Sie vorzugehen. Die Malalai High School ist nicht die einzige, bei der so eine aufgeregte Stimmung herrscht. Als eine Demonstration angekündigt wird, erlauben mehrere Schulleitungen ihren Schülerinnen, die Schule zu verlassen, um demonstrieren zu gehen.
Krass.
Tausende versammeln sich in den Straßen, laufen zur Universität und halten dort eine Kundgebung ab. Sie tragen Banner und halten Reden für Demokratie und das Recht auf Bildung, auch für Frauen. Von dieser Demo 1972 habe ich dir auch ein Bild mitgebracht.
Man sieht so viele sehr junge Frauen und Banner in einer Schrift, die ich leider nicht lesen kann. Darunter steht aber, dass die Schilder Demokratie fordern. Und ja, die Stimmung sieht irgendwie sehr so leidenschaftlich aus.
Ja, mich hat das Bild auf jeden Fall auch sehr beeindruckt. Ich würde noch hinzufügen, dass man da sowohl Mädchen mit Hijab als auch ohne Hijab sieht und ganz im Hintergrund auch ein paar Männer. Aber im Vordergrund und auch in der Mitte spricht auf jeden Fall eine junge Frau. Wenn ihr euch das Foto auch anschauen wollt, dann könnt ihr das finden in unserem Telegram-Channel. Da findet ihr uns unter @linkegeschichte oder auch auf Instagram ebenfalls unter @linkegeschichte. Ja, das war mein szenischer Einstieg und wir sprechen heute über revolutionäre Frauen Afghanistans. Genauer gesagt über eine Organisation namens RAWA, die Revolutionary Association of Women in Afghanistan, also die revolutionäre Vereinigung von Frauen in Afghanistan. Und wir sprechen über ihre Gründerin Mina, die das Schülerin.
Highschool-Mädchen.
Ganz genau. Hast du von Mina oder von RAWA schon mal gehört?
Nee, noch nie. Auch noch nie von diesen Auseinandersetzungen am Campus.
Ich habe dir auch von Mina zwei Fotos mitgebracht.
Ja, man sieht eine junge Frau. Auf dem einen Foto sieht es aus, als würde sie gerade eine Rede halten. Und sie sieht irgendwie so sehr stark und entschlossen aus.
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil bald der 15. August ist. Das ist der Jahrestag der Machtübernahme der Taliban. Mm. Die sind ja jetzt auch schon wieder 4 Jahre an der Macht. Und wahrscheinlich ist Afghanistan in den Köpfen vieler schon wieder in den Hintergrund gerückt, obwohl die Lage dort weiterhin furchtbar ist, insbesondere für Frauen. Deshalb wollte ich diesen Appell gerne schon am Anfang machen, damit es möglichst viele hören. Schaut doch einfach mal, ob es in eurer Stadt am 15. August Demos gibt, die von der afghanischen Diaspora organisiert werden, und geht dahin. Ja. Und wenn ihr Geld übrig habt, es gibt bestimmt sehr viele sinnvolle Orte, an die man das tun kann. Eine Möglichkeit ist auch an RAWA zu spenden, diese revolutionäre Frauenorganisation, von der ich heute erzähle, die es seit fast 50 Jahren gibt und die bis heute unfassbare Arbeit machen.
Krass, ja.
Wir sind ein Geschichtspodcast, das heißt, die aktuelle Lage in Afghanistan ist nicht im Fokus der Folge, sondern die Gründungsgeschichte von RAWA. Aber wir werden auch am Ende noch ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Ich konnte nämlich dankenswerterweise tatsächlich ein Mitglied von RAWA interviewen, Frozan, die in Afghanistan unter den Taliban lebt und auch davon erzählt hat, wie deren Arbeit gerade aussieht.
Krass.
Sie werden wir vor allem am Ende der Folge hören, wenn es dann um die aktuelle Lage geht. Mhm. Aber zuerst schauen wir uns die Geschichte von RAWA an, insbesondere von der Gründerin Mina. Die Einstiegsszene war ja 1972, da war Mina noch Schülerin. RAWA gründet sie dann 1977, 5 Jahre später. Mina wird eine der wichtigsten Stimmen für Frauenrechte, Demokratie und gegen Fundamentalismus werden. Bis heute ist sie eine der wichtigsten revolutionären Feministinnen in Afghanistan und ihr Name ist im ganzen Land bekannt. Meistens wird sie einfach nur Mina genannt. Wenn ein voller Name angegeben wird, dann ist es meistens Mina Keshwar Kamal. Genau, das ist auch der Titel der Wikipedia-Seite. Aber Keshwar Kamal war ein falscher Nachname, den sie halt auf einem gefälschten Pass genutzt hat, um nach Europa reisen zu können. Mhm.
Und ist ihr richtiger Nachname bekannt?
Nein, ihr echter Nachname wird geheim gehalten, um die Familie zu schützen.
Ah.
Afghanistan hat auch eigentlich keine Kultur von Nachnamen. Das kam erst durch westliche Einflüsse im 20. Jahrhundert. Deshalb wird sie in RAWA-Kreisen und generell in Afghanistan eigentlich nur Mina genannt. Und ja, das werde ich jetzt in dieser Folge auch tun.
Und weißt du, ob Mina dann so ein häufiger Vorname ist, dass das irgendwie auch verwirrend sein kann? Oder ist der sehr selten?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Kinder gibt, die nach ihr benannt sind. Genauso wie Malala, dazu kommen wir auch gleich noch. Ja, ich kann auf jeden Fall noch sagen, dass sie sich in der Anfangszeit von Rawa auch selber einen Decknamen gegeben hat. Da war sie noch nicht als Mina unterwegs.
Mhm.
Aber dazu später mehr.
Ich bin gespannt.
Wir fangen mal ganz vorne an. Mina wird 1956 in Kabul geboren. Ihr Vater ist Architekt und die Familie ist sehr progressiv, was sich dann eben auch darin äußert, dass auch die Töchter an die Schule geschickt werden.
Und wahrscheinlich auch eher so gutbürgerlich vom Einkommen her.
Ja, auf jeden Fall, ja. Die allermeisten Mädchen in Afghanistan gehen nicht zur Schule, auch viele Jungs nicht. Ich habe mal nach Studien zu Alphabetismus gesucht, um rauszufinden, wie viel Prozent der Menschen in Afghanistan zu der Zeit lesen und schreiben können. Die frühesten Zahlen, die ich gefunden habe, waren von 1975, also ungefähr das Ende von Minas Schulzeit. Da waren die Zahlen folgende: über 96% aller Frauen in Afghanistan können weder lesen und schreiben.
Krass.
Und über 80% der Männer.
Krass.
Also Mina gehört zu diesen 3-4% der lesenden Frauen in Afghanistan, weil sie eben in einer städtischen Mittelklassefamilie aufwächst.
Mhm.
Wir werden später noch mehr über Alphabetisierung sprechen, denn die Bildung von Frauen wird zentral werden für die revolutionäre Strategie von Minas Organisation Rawa.
Und ist ja auch genau das Kampffeld, was du am Anfang eigentlich geschildert hast.
Ganz genau, ja. Mina ist die älteste Tochter der Familie und schon im Kindesalter fällt auf, dass sie ein enorm ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein hat. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte aus ihrer Kindheit, da hat sie irgendwie auf den Busverkehr geschaut und zu der Zeit war es tatsächlich üblich, dass in dem Bus nur die Männer sitzen und die Frauen oben auf dem Bus drauf müssen in die Sonne und sich da oben dann auf dem Bus festhalten.
Krass.
Und sie beobachtet, dass eine sehr, sehr kranke Frau oben auf dem Bus liegt und irgendwie ein Mann von unten versucht, ihren Tee zu reichen aus dem Fenster, aber sie zu schwach ist, um überhaupt diesen Tee zu nehmen. Und das empfindet sie natürlich als riesige Ungerechtigkeit, dass nicht mal diese schwer kranke Frau in dem Bus mitfahren darf. Und da redet sie ganz empört mit ihrer Mutter darüber. So ein Beispiel für diese, ja, Wachsamkeit und das Gerechtigkeitsbewusstsein, das Mina eben schon sehr früh an den Tag legt. Minas Lieblingsfach in der Schule war Geschichte, vielleicht auch wegen der guten Lehrerin. Madame Nuria war Minas Lieblingslehrerin. Sie hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, das eigene Denken der SchülerInnen anzuregen und hat im Unterricht auch ihre eigenen politischen Analysen einfließen lassen.
Obwohl sie anscheinend auch eine sehr coole Mathematiklehrerin hatte,
ja,
das ist ja auch selten.
Auch das, ja. Ja, es wird auch beschrieben, dass diese Mathe- und Naturwissenschaftslehrerin sagt, das hat jetzt hier auch mit Naturwissenschaften zu tun, denn diese Islamisten, die stellen sich ja gegen die Wissenschaft.
Ah,
und
ja.
So verbindet sie das dann.
Cool.
Oder die Fundamentalisten, das ist eigentlich vor allem der Begriff, der benutzt wird von, also in dem Kontext von Rawa auch. Es gibt in Minas Biografie auch ein Zitat der Geschichtslehrerin, das ich dich mal bitten würde, vorzulesen.
Es reicht nicht aus, Almosen anzubieten. Was nützt es, ein paar hungernde Menschen zu ernähren, wenn das unfaire System des Landbesitzes die armen Bauern ständig kurz vor dem Verhungern hält?
Ja, solche Aussagen fallen natürlich bei der sehr gerechtigkeitsbewussten Mina auf fruchtbaren Boden. Sie hat auch zwei weibliche Idole, das sind so afghanische Volksheldinnen. Die eine ist Rabia Balkhi, das war eine Dichterin und Prinzessin im Afghanistan des 10. Jahrhunderts.
Oh, wow.
Und ja, ihre Heldinnengeschichte basiert darauf, dass sie sich in einen versklavten Diener ihres Bruders verliebt hat und eine Affäre anfängt. Und dafür wird sie dann aber hart bestraft und entweder sie wird hingerichtet oder sie bringt sich selbst um. Da gibt es verschiedene Versionen der Geschichte. Mhm. Jedenfalls schreibt sie in ihren letzten Minuten noch ein Gedicht mit ihrem Blut an die Wand.
Oh, wow.
Es ist wirklich sehr tragisch. Sorry, dass es jetzt auch ein bisschen grafisch war, aber das ist wirklich ein Detail, das so sehr wichtig ist in der Erzählung. Sie gilt auch als die erste Frau, die auf Persisch Gedichte geschrieben hat.
Ist dieses Gedicht, was sie mit Blut an die Wand geschrieben hat, übermittelt worden?
Ich glaube nicht. Also es ist schon überliefert, dass sie darin eben ihre ihren Schmerz und ihren Verlust zum Ausdruck gebracht hat, aber ich habe keinen genauen Wortlaut gefunden von diesem Gedicht. Aber es gibt Gedichte von ihr.
Ja, schön.
Ja, und die andere afghanische Heldin ist Malala, beziehungsweise Malalai.
Und ist nach ihr auch diese Highschool benannt?
Ja, genau. Sie wird auch Malalai von Maiwand genannt, aber nicht, weil sie jetzt adliger Abstammung wäre, sondern weil sie bei der Schlacht von Maiwand eine große Rolle gespielt hat. Die ist nämlich für ihren Widerstand im Krieg gegen die Briten bekannt geworden, im 19. Jahrhundert. Sie war eigentlich als Sanitäterin bei der Schlacht und beobachtet, dass die afghanischen Männer anfangen wegzulaufen. Und als dann der Fahnenträger erschossen wird von den Briten, rennt Malalai auf das Feld, um diese Fahne aufzuheben und hochzuhalten und hin und her zu schwenken. Und sie schreit die Männer an, weiterzukämpfen. Sie wird dann auch von den Briten erschossen, aber ermutigt von dieser Szene, so geht dann die Geschichte, kämpfen dann die afghanischen Männer jetzt eben noch tapferer und gewinnen dann die Schlacht im Juli 1880 im Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg.
Krasse Geschichte.
Ja, und in diesen beiden Geschichten fällt ja auf, dass die Frauen nach einer heldenhaften Tat halt sterben und ein ganz tragisches Ende finden.
Ja, aber ja auch sich so aufopfern und dadurch irgendwie sowas
voll
schaffen, was länger besteht als sie, ne?
Ja, absolut. Und das findet Mina auch sehr inspirierend und das sind auch ihre Idole. Sie will auch so entschlossen sein wie sie, aber gleichzeitig sagt sie auch als Schülerin schon, ich will kein so tragisches Ende. Und es ist so überliefert, dass sie auch gefragt hat, ob jetzt nicht endlich mal die Zeit für Frauen gekommen ist, nicht mehr nur Märtyrerin mit tragischem Ende zu sein, sondern lebende Heldinnen.
Oh.
Ja, was Mina damals noch nicht weiß und auch leider niemals erfahren wird, knapp 50 Jahre später wird eine Biografie über sie geschrieben werden mit dem Titel Mina, Heroine of Afghanistan, also Mina, Heldin Afghanistans. Hm. Ja, nach dieser Heldin Malalai ist übrigens auch Malala Yousafzai benannt, die 2012 für ihren Widerstand gegen die Taliban weltberühmt geworden ist. Auch weil die Taliban im Schulbus auf sie geschossen haben. Die Geschichte ging ja krass um die Welt damals. Sie ist auch die jüngste Nobelpreisträgerin der Welt, hat dann in Oxford studiert und lebt mittlerweile in Birmingham. Für alle, die sich gefragt haben, was eigentlich aus Malala geworden ist. Ja, aber zurück zu Mina. Als Mina 1956 geboren wird, ist Afghanistan eine Monarchie. König Zahir ist Teil der Durrani-Familie, die Afghanistan zu dem Zeitpunkt schon über 200 Jahre lang fast durchgehend beherrscht. Und König Zahir ist sehr westlich orientiert. Er macht gern Urlaub in Frankreich, er mag europäische Kultur und er will Afghanistan modernisieren, wobei ich dieses Wort auch in fette Anführungszeichen setzen würde, weil damit ja auch oft nur europäisieren gemeint ist. Also es bewegt sich auf jeden Fall auf so einem Spektrum, würde ich sagen. Er hat zum Beispiel die Universität Kabul für Frauen geöffnet, was auch Mina dann betrifft, weil sie später dort studieren wird. König Zahir wollte auch bewirken, dass mehr Frauen arbeiten gehen und ein eigenes Einkommen haben. Dafür hat er in staatlichen Institutionen Jobs für Frauen ausgeschrieben, in Büros, aber auch in Flugzeugen der staatlichen Airline und auch im Radio. Das war durchaus kontrovers, plötzlich weibliche Stimmen als Nachrichtensprecherin zu haben, ja. Und 1964 führte er auch eine neue Verfassung ein, laut der Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen.
Ah, krass, in welchem Jahr führte der König die Verfassung ein, nach der Männer und Frauen gleichberechtigt sind?
64. Da ist Malala gerade so ungefähr 8.
Ja.
Generell waren viele Afghanen aber auch überrumpelt von diesen Reformen. Es waren halt Top-Down-Entscheidungen, die auch durchaus zu Protesten geführt haben. König Zahir war auch ein Gegner des Hijab und hat angeordnet, dass in den Familien afghanischer Diplomaten keine der Ehefrauen und Töchter Hijab tragen dürfen.
Krass, also von denen, die im Ausland waren, dann sozusagen unter Afghanistan repräsentiert.
Genau, und auch, ich glaube, und ich schon auch seine Regierungsmitglieder und so weiter. Also alles, was halt in seiner Umgebung stattfindet oder irgendwie repräsentativ ist für seinen Staat, da sollen halt keine Hijabs sein.
Toll.
Ja, als Fotos davon an die Öffentlichkeit kommen, protestieren natürlich Mullahs und es kam zu größeren Unruhen. Der König hat die Mullahs dann einsperren lassen, hat einen alten Korangelehrten ins Gefängnis geschickt und zu den Mullahs gesagt, sie sollen ihm die Koranstelle zeigen, in der steht, dass Frauen sich verschleiern sollten.
Mhm.
Tatsächlich gibt's keinen einzigen Vers im Koran, der das vorschreibt.
Mhm.
Und erst als die Mullahs dann zugegeben haben, dass es so einen Vers nicht gibt, werden sie wieder freigelassen.
Mhm. Das heißt, König Sahih ist schon auch eindeutig muslimisch, aber liegt den Islam dann da einfach anders aus als die Mullahs?
Ja, genau. Also der war auch sunnitischer Muslim.
Mhm.
Ich fand es halt sehr bezeichnend, dass sein Vorgehen gegen den Hijab auch per Anordnung kam,
mhm,
wie sich die Frauen zu kleiden haben.
Mhm, was ja auch wieder total bevormundend ist.
Ja. Natürlich. Also sein Verständnis von Modernität ist nicht die Selbstbestimmung der Frau, sondern dass sich die Frau halt europäisch kleidet.
Und dass sie dadurch quasi die Männer gut repräsentiert.
Ja, genau.
Hat er sich gut von Europa abgeguckt.
Ja. Ja, König Sahih war auch nicht mal der Erste, der versucht hat, von oben solche Reformen durchzuführen. Schon 1928 hat ein anderer König namens Amanullah ganz Ähnliches versucht.
Mm.
Der ist sogar noch weiter gegangen und wollte durchsetzen, dass in ganz Kabul keine Frauen Schleier tragen und dass die Männer alle westlichen Anzug und Hut anziehen sollen, statt der traditionellen afghanischen Kleidung. Perahan Tunban heißt die, das sind diese weiten Stoffhosen mit so einem langen Shirt, das oft bis zu den Knien reicht,
mhm,
und manchmal noch so eine Knopfleiste auf der Brust, hat man sicher schon mal gesehen. Genau, und bei solchen Kleiderverordnungen fragt man sich ja schon, okay, warum soll jetzt das eine moderner sein als das andere? Da geht es schlichtweg um Europäisierung und nichts anderes.
Und selbst wenn es eine moderner wäre, ist es ja trotzdem total absurd, Menschen vorzuschreiben, was für Klamotten sie tragen dürfen und welche nicht.
Ja, voll. Ja, er hat auch versucht, Polygamie zu verbieten, was total wichtig wäre. Ne? Auch, dass junge Mädchen viel zu jung verheiratet werden, ist ein riesiges Problem. Also in einem nicht heiratsfähigen Alter, das sind dann auch schlichtweg Vergewaltigungen und nicht Kinderehen. Aber dieser Versuch, Polygamie zu verbieten, ging halt nach hinten los. Vielen konservativen und religiösen Führern ging das zu weit und die haben dann so stark gegen König Amanullah mobilisiert, dass er 1929 gezwungen war abzutreten.
Krass, das heißt, als dann Mina geboren wurde, war das noch gängige Praxis,
ja.
Polygamie und auch Kinderehen?
Ja, auch heute noch.
Ja, auch interessant, dass es da eine Verfassung gibt, die die Gleichheit zwischen Männern und Frauen festhält, aber das quasi rechtliche Gleichheit nicht dasselbe ist wie tatsächliche Gleichheit, ist ja leider
voll
längst klar.
Und es zieht sich wirklich durch die afghanische Geschichte, also die letzten 50 bis 100 Jahre, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, dass es eben oft dann irgendwelche neuen Gesetze oder Reformen gibt und irgendeine Regierung will dann irgendwas durchsetzen, aber es kommt überhaupt nicht bei den Leuten an und es ändert eigentlich fast nichts an der Lebensrealität, besonders auf dem Land.
Mhm.
Das hat auch ein afghanischer Wissenschaftler, Hafizullah Imadi, geschrieben. Amanullah verfolgte energisch seine verfrühten Modernisierungsprogramme, von denen einige keine praktische Bedeutung für das tägliche Leben der einfachen Leute hatten.
Mhm.
Die Quelle, wie das Buch heißt und so weiter, das findet ihr alles in den Shownotes. Also da stecken zwei Sachen drin, nämlich einerseits die Bewertung als verfrüht, also zu schnell zu viel gewollt. Und die zweite Sache ist, dass es eben nur ganz wenige Frauen betroffen hat.
Mhm.
Meistens nur Frauen in Kabul.
Mhm. Und ja, total cool, dass Frauen studieren können. Aber wenn überhaupt nur 3 oder 4% der Frauen lesen können, dann betrifft das ja die allermeisten wahrscheinlich auch einfach gar nicht.
Absolut. Ich finde auch, Alphabetisierung ist immer wieder so eine Größe, an der man sieht, okay, das hat nicht viele Menschen betroffen,
mhm,
nicht viele Frauen betroffen. Sahih war 40 Jahre lang König. Und am Ende dieser 40 Jahre konnten gerade mal 3 bis 4% aller Frauen in Afghanistan lesen und schreiben.
Krass.
Aber dann macht er die ganze Zeit Urlaub in Europa und stellt sich als der supermoderne König hin.
Und verbietet den Frauen, Hijab zu tragen, anstatt die Bildung ordentlich zu finanzieren.
Ja, ich musste auch immer wieder in der Vorbereitung an Thomas Sankara denken. Erinnerst du dich?
Mhm.
Über den haben wir in unserer Folge Nummer 16 gesprochen, der Präsident Burkina Fasos. Und der hat innerhalb von 4 Jahren eine Alphabetisierungskampagne gemacht, die die Alphabetisierungsquote von 13% auf 73% gehoben hat.
Krass.
Innerhalb von
4 Jahren.
Also es ist natürlich sehr krass. Ne? Andere Länder schaffen solche Zahlen in 20 oder 30 Jahren.
Aber bei den Ja, aber nach der sandinistischen Revolution in Nicaragua ging ja auch die Alphabetisierung total schnell und wurde krass priorisiert. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht.
Und es ist also wirklich, in Afghanistan hat keine der politischen Phasen zu großen Fortschritten in der Alphabetisierung geführt. Ne, wir werden nachher noch über diese verschiedenen Phasen reden, aber ich nehme es schon mal vorweg. Heute ist die Alphabetisierungsrate bei vielleicht 20% bei den Frauen.
Krass.
Also diesen Kontext, ist, also ich saß auch echt minutenlang da und habe nur versucht, es zu begreifen, was das eigentlich bedeutet, wenn Leute dann halt nicht lesen und schreiben können. Also ich finde schon, ne, das heißt ja nicht, dass sie nichts wissen. Also das ist ein unfassbares Wissen über zum Beispiel landwirtschaftliche Dinge, hauswirtschaftliche Dinge, nähen können und so weiter. Also das ist auch Wissen, dass es zu würdigen gilt. Und gleichzeitig eröffnet einem Lesen und Schreiben können ja andere Gedankenwelten, ne?
Und ja, auch andere Möglichkeiten der Kommunikation, also überhaupt kommunizieren zu können, auch mit Menschen an anderen Orten oder vielleicht auch mit Menschen, die du gar nicht kennst, übers Internet, indem du quasi da so deren Geschichten lesen kannst, das stelle ich mir auch krass vor, das einfach gar nicht zu haben.
Voll.
Und es bringt dich natürlich in eine krass ohnmächtige Position gegenüber den Menschen, die lesen und schreiben können und dadurch quasi, ja, und du dadurch auf die angewiesen bist, um so total viel Zugang zu haben, was du notwendig brauchst in der Welt, wie sie heute ist. So.
Voll, absolut. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie die 70er Jahre, die 60er und 70er Jahre in Afghanistan aussehen. Als Mina zur Schule geht, gibt's also schon seit mehreren Jahrzehnten solche Auseinandersetzungen um Frauenrechte, Frauenbildung, um Modernisierung, Europäisierung, Islam. Was ist der Islam? Was ist afghanische Identität? Und 1972 findet dann die Demonstration statt, die ich dir am Anfang beschrieben habe. Da ist Mina gerade 16 Jahre alt.
Krass, ja, auch einfach so mutig zu demonstrieren, wenn auf dem Campus schon Frauen mit Säure angegriffen werden.
Ja, voll. An der Universität Kabul gibt's nicht nur fundamentalistische Studenten, sondern auch viele andere politische Gruppen. Es gibt auch Studierende, die sich eher an den kapitalistischen Republiken im Westen orientieren. Aber die größte Gruppe im Studierendenrat, das sind die Maoistinnen.
Wow.
Die werden meistens nur Shulayi genannt, die Flamme, weil deren Parteizeitung so heißt. Eigentlich heißen sie PYO, Progressive Youth Organization. Ebenfalls groß sind die KommunistInnen, die sich weniger an China und mehr an der Sowjetunion orientieren. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Unigruppen, sondern generellem Einfluss im Land. Diese pro-sowjetische kommunistische Partei ist die PDPA, People's Democratic Party of Afghanistan. Und die unterteilt sich nochmal in zwei Flügel, Parcham und Khalk. Parcham steht für einen langsameren, reformistischeren Weg, während Khalk die schnelle, militante Revolution durchführen will.
Mhm.
Parcham heißt die Fahne und Khalk sind die Massen.
Ah.
Also wir haben jetzt die Maoisten, das sind die Flamme, und dann haben wir die Fahne und die Massen.
Die eher die Marxisten-Leninisten. Sind.
Ja, und halt mit Orientierung zur Sowjetunion.
Ja.
Afghanistan grenzt ja sowohl an die Sowjetunion als auch an China.
Ja.
Also im Norden von Afghanistan, da ist Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgisistan und dann kommt erst Kasachstan und dann Russland, aber das ist alles Teil der Sowjetunion. Ja, die maoistische Flamme, die löst sich 1972 auf und zerfällt in mehrere kleinere maoistische Gruppen. Das ist für unsere Geschichte auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, sich zu merken, dass es eben viele MaoistInnen gab und dass es diese zwei Flügel der pro-sowjetischen Partei gab, die Parchamis und Khalkis.
Mhm.
Und das nicht an der Uni, sondern im ganzen Land.
Mhm.
Ja, warum sind Parcham und Khalk wichtig? 1973 wird König Zahir gestürzt von seinem Cousin Prinz Daud mit Hilfe von Parcham.
Ah.
Dieser Prinz Daud lässt sich aber nicht selber zum König krönen, sondern er macht Afghanistan zu einer Republik mit sich selbst als Präsidenten. Und ne, wir sind mitten im Kalten Krieg. König Zahir war ein pro-westlicher Monarch und jetzt bildet Daud eine eher pro-sowjetische Regierung.
Mhm.
Er ist aber nicht Teil der PDPA. Und er legt auch großen Wert auf afghanische Unabhängigkeit. Mhm. Also er will nicht, dass Afghanistan sich dem Ostblock anschließt, sondern er will, dass Afghanistan weiter zu den blockfreien Staaten gehört.
Und was bedeutet es konkret, dass er es zu einer Republik macht? Also er wurde dann trotzdem nicht gewählt oder so, oder?
Nee,
er ist dann halt Präsident und nicht König.
Ja, genau.
Okay.
Was da noch im Detail die Unterschiede waren in der Regierung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Anfangs wird Dawood noch von der PDPA unterstützt, aber das kann man sich ja vorstellen, denen reicht sein Kurs eigentlich nicht, weil sie natürlich eigentlich zum Ostblock dazugehören wollen.
Mhm.
Das sind also die Zeiten, in der Mina ihren Schulabschluss macht. Beim Sturz der Monarchie ist sie gerade 17 und in der Schule wird natürlich wieder intensiv über das alles diskutiert. Die SchülerInnen stellen sich die ganzen Fragen, die jetzt auf der Hand liegen. Okay, wir hatten jetzt 200 Jahre Monarchie, man kennt nichts anderes. Was passiert jetzt? Wo soll es politisch hin? Und wird es Dawood gelingen, dieser Drahtseilakt einerseits mit der PDPA und der Sowjetunion irgendwie verbündet zu sein, aber andererseits sich blockfrei zu halten?
Mhm.
Es gibt auch jede Menge Flugblätter, die da verschiedene Ansichten haben und Mina liest alles, was sie in die Finger kriegen kann. Gleichzeitig gibt's in der Familie langsam immer mehr Druck. Die Familie ist zwar progressiv, aber heiraten soll Mina schon. Und mit 19, da wird's laut ihrer Tante auch wirklich schon höchste Zeit.
Mit 19.
Ja. Es ist zu der Zeit zwar üblich, dass die Familie die Hochzeit arrangiert, und das Ehepaar sich erst bei der Hochzeit zum ersten Mal sieht.
Krass.
Aber das kommt für Mina nicht in Frage. Also sie besteht darauf, den Mann zuerst kennenzulernen. Und ja, schon als junges Mädchen hat sie immer gesagt, sie will nur für die Liebe heiraten. Die naheliegendsten Kandidaten für Mina wären eigentlich Cousins ersten Grades. Das ist auch gängige Praxis, dass man Cousins heiratet. Aber ihre Cousins, die sind ja alle zu konservativ. Und sie hat auch Anforderungen an die Ehe. Sie will auf jeden Fall studieren können.
Mhm.
Sie will später als Anwältin arbeiten. Mhm. Und sie ist strikt gegen Polygamie.
Mhm.
Also sie muss die einzige Ehefrau des Mannes bleiben. Als sie dann 19 ist, 1975, da macht ihre Tante einen Vorschlag. Sie hat jemanden gefunden. Sie meinte, ey, mein Cousin, der kennt einen Mann, der ein recht entfernter Cousin ist, Dr. Faiz Ahmad. Sie sagt, es ist ein gut aussehender Arzt, hat einen guten Ruf, hat sich immer gut um seine verwitwete Mutter gekümmert und der ist auch so ein politischer Aktivist wie du.
Hm.
Das klingt natürlich nach einer guten Partie, ne? Den Eltern gefällt, dass es ein Arzt ist und Mina denkt sich, okay, politischer Aktivist, schauen wir mal. Und sie willigt ein, ihn zu treffen. Er ist zu dem Zeitpunkt 30, also 11 Jahre älter als sie, war aber noch nie verheiratet. Und ja, als sie ihn kennenlernt, findet sie ihn erst ein bisschen zu alt, aber schnell überwiegen auch andere Dinge, die ihn ausmachen, ne? Sein Humor, sein Lachen. Er hält ebenfalls nichts von Polygamie und er ist begeistert von der intelligenten Mina und sagt, ja, sie soll unbedingt studieren können und arbeiten, was auch immer sie will.
Mhm.
Mina stimmt dann zu und die beiden heiraten 1976. Ich habe dir auch ein Foto mitgebracht von Dr. Faiz Ahmad.
Ja, man sieht einen ernst blickenden Mann mit so einer dicken Brille und einem Schnurrbart.
Ja, es ist wirklich sehr 70er Jahre, dieses
Bild.
Und ich finde es auch ganz schön iconic, wie er da so hinguckt.
Ja, er guckt einen auf jeden Fall so sehr straight an hinter seiner Brille.
Ja.
Ist es aus der Zeit, wo die geheiratet haben? Ich finde, er sieht irgendwie älter aus als 30 da schon.
Ja, okay, es könnte auch am Haarausfall liegen. Oh, ist aber gemein.
Okay.
Bodyshaming hier. Ja, also die Ehe zwischen Faiz und Mina wird eine respektvolle Partnerschaft, aber romantische Liebe war es laut Minas Biografie wohl nicht.
Vielleicht ja sogar auch besser. Auch wenn Mina sich ja immer gewünscht hat, aus Liebe zu heiraten. Aber ich habe das Gefühl, Liebe macht schon auch manchmal blind für wirklich schlimme Eigenschaften von Männern.
Ach, da sagst du was. Ja, jetzt habe ich vorhin erwähnt, dass Faiz politisch aktiv war und du fragst dich sicher, wo genau er politisch aktiv war.
War er Maoist? War er Stalinist? Ding, 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 ding,
ding.
Maoist.
Maoist, genau. Er war einer der führenden Köpfe von Cholai, von der maoistischen Partei Die Flamme, von der ich vorhin erzählt habe. Die hatte sich ja zersplittert, aber er ist weiterhin ein der führenden Köpfe.
Des Maoismus.
Des Maoismus in Afghanistan. Mina lernt über ihn natürlich viele weitere Maoistinnen kennen und ein paar der Ideen haben sie auch durchaus angesprochen. Aber sie war überzeugt, dass eine so männlich dominierte Bewegung nur extrem wenig an der Lage der Frauen in Afghanistan wird ändern können.
Ah ja.
Weder Parcham noch Khalk noch die Maoistinnen priorisieren wirklich die Frauenfrage.
Ja.
Zuerst kommt der Klassenkampf und nach der Revolution löst sich der Rest von selbst.
Klassisch.
Ja, klasse, klasse. Klassisch, klasse. Das sieht Mina natürlich ganz anders. Die Frauen sind diejenigen, die am meisten leiden in Afghanistan. Also muss deren Bildung, Politisierung und Organisierung auch die oberste Priorität haben, um eine revolutionäre Bewegung von unten aufzubauen.
Krass, dass sie das damals schon so klar hat.
Ja.
Wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, dann abonniert Geschichte der kommenden Welten. In unserem Feed haben wir schon fast 50 Folgen mit emanzipatorischen Geschichten aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten und Regionen der Welt.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns live zu sehen. Wir machen dieses Jahr noch 2 Podcast-Aufnahmen vor Publikum. Das ist einmal in Leipzig am 14. September 25 und in Berlin am 8. November 25. Den Link zu unserem Podcast und zu unseren Live-Shows findet ihr in den Shownotes.
Mina schließt sich also keiner maoistischen Organisation an. Sie beginnt an der Uni zu studieren und spricht mit anderen Frauen über die Idee, eine eigene Frauenorganisation zu gründen. Auch mit ihrer alten Naturwissenschaftslehrerin Frau Sadaf kommt sie wieder in Kontakt, von der ich dir schon in der Anfangsszene erzählt habe. Mina gibt sich den Decknamen Laila und trägt meistens Burka, wenn sie andere Frauen besuchen geht, damit niemand vom Geheimdienst und kein Polizist sie erkennen kann. So versammelt sie die ersten paar Frauen um sich. Insgesamt sind sie anfangs 11 Frauen, aber nur Mina kennt alle. Also das ist eine Vierergruppe und 2 Dreiergruppen und Mina trifft sich immer einzeln mit diesen Gruppen und diskutiert eben mit denen, was das für eine Organisation braucht und trägt es so hin und her, was die Frauen für Ideen haben.
Und obwohl Afghanistan jetzt offiziell eine Republik ist, muss man noch sehr clandestin vorgehen und der Geheimdienst überwacht alle politischen Aktivitäten?
Absolut, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Also dieses Regime von Saud ist auch sehr, sehr repressiv und wird immer repressiver. 1977 gründet dann Mina mit diesen 10 anderen Frauen die Organisation Jamiat Zan Inqalab Afghanistan, auf Englisch Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, kurz RAWA. Wann genau der englische Name dazu kam, weiß niemand mehr so genau, aber wohl auch schon recht früh. Und manchmal wird auch geschrieben, dass sie zu 5 RAWA gegründet haben und dann erst erweitert haben auf 11. Da habe ich unterschiedliche Erzählungen gesehen. Vielleicht ist es auch im Detail nicht so wichtig. Warum sich die Organisation revolutionär nennt, das hat auch Frosan im Interview erklärt.
We say revolutionary because we think if we change the situation, if we educate women, it's itself a revolution. Yes, our ideas are somehow similar to what socialism says. And we think that if we fight now for the change of the situation of women who are living in such a critical situation at the moment, they not have their even basic rights, which is education, they don't have. And we, through educating them, by running home-based secret classes for girls and women, and later they became activists and some of them became our members, we think it will bring a big change.
Ich übersetze mal noch auf Deutsch. Also Frosan sagt, dass sie sich revolutionär nennen, weil sie denken, wenn sie die Lage von Frauen verändern und Frauen bilden, dann ist das an sich schon eine Revolution. Und sie sagt auch, manche Ideen sind ähnlich wie Sozialismus. Im Kern ihrer Analyse ist aber, wenn sie jetzt für eine Veränderung der Lage der Frauen arbeiten, die eben keine Grundrechte haben, die keinen Zugang zu Bildung haben, wenn sie denen Bildung bereitstellen und geheime Untergrundschulen aufbauen, dann werden diese Frauen eben später AktivistInnen, vielleicht werden sie auch selber RAWA-Mitglieder und so bewirkt man dann eine große Veränderung.
Mhm.
Über die Gründungszeit habe ich dir auch noch ein Zitat mitgebracht von einem Gründungsmitglied von RAWA.
Für die Gründerin von RAWA war die Notlage der Frauen in Afghanistan offensichtlich. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht, entweder persönlich in unserer Familie oder in unserer Nachbarschaft. Wir waren täglich Zeuginnen von Vergewaltigung, von häuslicher Gewalt in Familien und von Unterdrückung bei der Arbeit und in allen Bereichen des Lebens. Es war offensichtlich, dass Frauen in der Familie, in der Gesellschaft, überall immer die unterlegene Rolle spielten. Wir waren der Meinung, dass eine einzelne Frau das nicht ändern kann. Es müssen sich viele Frauen zusammenschließen und eine Gruppenbewegung gründen, um diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Schön.
Ja, in dem Buch, aus dem ich dieses Zitat habe, wird gesagt, das ist von Shaima. Und Shaima war eine ehemalige Lehrerin von Mina, die auch unter den 11 Gründungsmitgliedern war. Ja, es kommen immer mehr kleine Gruppen von Frauen dazu, die Mina aus Sicherheitsgründen immer einzeln besucht und anfängt einzubinden in die Arbeiten von RAWA. Bei den Treffen fragen viele Frauen auch nach Minas Ehemann. Also ob er ihr denn erlaubt, diese Arbeit zu machen oder was er davon hält. Und manche wissen auch, dass er ein maoistischer Anführer ist und sind deshalb besorgt, dass seine Partei versuchen könnte, auf diese neue Frauenorganisation auch Einfluss zu nehmen.
Mhm.
Aber Mina sagt ganz klar, mein Mann unterstützt zwar meine Arbeit und mein Mann unterstützt auch unsere Ziele mit RAWA, aber ich bin ein eigener Mensch mit meinem eigenen Kopf und RAWA wird immer eine unabhängige Organisation bleiben. Wenn sie sich maoistisch hätte organisieren wollen, dann hätte sie das ja auch machen können.
Ja.
Sie widerspricht auch oft Faiz bei Diskussionen oder da gibt es auch so Berichte, dass sie dann mit den MaoistInnen rumhängt und mit denen diskutiert, was denn jetzt die beste Strategie ist. Als kleine und neue Organisation fangen die Frauen von RAWA erstmal an, ländliche Frauen in und um Kabul zu unterrichten. Das läuft dann immer über persönliche Kontakte, ne? Dann fahren sie in die umliegenden Dörfer und geben zum Beispiel einmal die Woche einen Alphabetisierungskurs.
Mhm.
Dabei ist den Frauen völlig klar, dass allein die Alphabetisierung nicht ausreicht, um Frauen zu befreien. Aber irgendwo muss man ja anfangen und sie sind überzeugt, dass lesen zu können ein wichtiger Schritt ist für mehr Selbstbewusstsein der Frauen und dass sich durchs Lesen auch neue Welten erschließen. Sie wollen die Vorstellungskraft der Frauen anregen, um eine stabile, emanzipatorische Bewegung von unten aufzubauen. RAWA entscheidet sehr früh, dass nur Frauen Mitglieder werden können. Aber es gibt von Anfang an auch männliche Unterstützer, die auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Gerade in den ländlichen Gegenden, in die die fahren, um die Kurse zu geben, da ist es unüblich, dass Frauen alleine reisen, sondern es ist eigentlich immer eine männliche Begleitung dabei.
Mhm.
Und das war zum Beispiel ein Weg, wie dann Ehemänner, Brüder, Söhne oder Cousins die Arbeit der RAWA-Frauen unterstützt haben.
Ja.
Weil sie einfach mitgegangen sind. Die Burka, die RAWA-Mitglieder eigentlich strikt ablehnen, die haben die Frauen umfunktioniert zu einem Werkzeug für ihre klandestinen Arbeiten. Also sie tragen eigentlich meistens Burka, wenn sie für RAWA unterwegs sind. Und unter der Burka ist dann so ein weites Gewand, da kann man eben auch Bücher verstecken, Lernmaterial und so weiter.
Ja, und man wird wirklich nicht erkannt.
Ja. Ein Vorteil gegenüber den Männern, die können ihr Gesicht nicht so einfach verstecken.
Voll.
In der Öffentlichkeit. RAWA ist gerade mal ein Jahr alt, da passiert die nächste große politische Umwälzung in Afghanistan. Wir erinnern uns, Daoud hatte sich 1973 an die Macht geputscht und mit der Sowjetunion kooperiert, wollte aber, dass Afghanistan blockfrei bleibt. Das ist ein bisschen eine komplexe Gemengelage mit Parcham und Khalk, diesen beiden Flügeln der PDPA. Erst unterstützen sie ihn, dann drängt er sie aber auch immer mehr raus und er lässt auch viele PDPA-Mitglieder verhaften. Also beschließt die PDPA, das nicht länger mitzumachen. Im April 1978 putschen sie gegen Daoud, um eine sozialistische Republik zu schaffen. Das war die Saur-Revolution, S-A-U-R. Saur ist der zweite Monat im afghanischen Kalender. Mhm. Laut unserem Kalender war die Revolution im April. Mhm. Deshalb wird sie auch oft April-Revolution genannt. Mhm. Daoud und große Teile seiner Familie werden dabei ermordet und die PDPA errichtet einen Einparteienstaat. Nach nur wenigen Wochen drängen dann die Khalkis, die reformistischeren Pachamis, aus der Regierung. Jetzt regieren also die Khalkis, deren Vision eine schnelle, gewaltvolle Umgestaltung der Gesellschaft ist. Durchs Radio hört man verschiedene Ansprachen und Warnungen, die zum Beispiel so klingen: Liebe Genossen, jedes antirevolutionäre Element, das es wagen sollte, sich den Anweisungen und Anordnungen des Revolutionsrates zu widersetzen, wird unverzüglich an die revolutionären Militärzentren ausgeliefert.
Puh, so eine Frechheit, sowas noch Rat zu nennen.
Ja, also es ist auch dann beschrieben, dass sich Leute so gefragt haben, hä, was für ein Rat?
Ja.
Und dann gibt's oft so eine die Formulierung, der sozialistische Volksstaat, der das Volk ist, gibt folgende Meldung. Und ja, die sind alle so, hä, was, was für ein Rat wäre? Das Volk weiß nichts von diesem Rat, das sie angeblich repräsentiert. Ja, die neue Regierung geht hart gegen jede Form von Opposition vor, was natürlich auch den maoistischen Faiz betrifft. Der reagiert sehr schnell und taucht unter. Viele Freundinnen und Bekannte von Faiz und Mina werden festgenommen. Oft nur die Männer, manchmal auch die Frauen. Mina nutzt die Burka, um die Frauen der Verschwundenen zu besuchen, um sich mit Rawa-Frauen zu treffen oder auch um den untergetauchten Faiz zu besuchen, der immer wieder Häuser wechselt. Die Verhaftungen betreffen nicht nur MaoistInnen, FeministInnen, Pachamis und andere Linke, sondern auch Liberale, Menschen, die dem Königshaus nahestehen, und auch religiöse Führer und Islamisten. Mhm. Die Khalkis gingen eben hart gegen alle irgendwie Andersdenkenden vor. Im Gefängnis Pule Charki werden massenweise Menschen gefoltert und ermordet. Ein Zitat von dem Gefängnisdirektor ist besonders bekannt, weil es die grausame Taktik der Khalkis sehr verdeutlicht. Er sagt nämlich, es reicht, wenn 1 Million Menschen in Afghanistan am Leben bleiben. Wir brauchen 1 Million Khalkis und niemanden sonst. Wer auch immer sie sind, wir werden sie eliminieren.
Oh Gott, was für eine Volksregierung.
Ja.
Wie viele Menschen haben zu der Zeit in Afghanistan gelebt?
Ja, so 13 bis 14 Millionen.
Oh mein Gott.
Ja. Ich glaube, jetzt kriegt man auch ein Gefühl dafür, was das bedeutet hat, als ich vorher gesagt habe, die wollen eine schnelle, gewaltvolle Umgestaltung der Gesellschaft. Mhm. Also einfach alles, was Zweifel hat oder Opposition ist, auslöschen, damit nur die treuen Khalkis eben übrig bleiben.
Krass.
Zu den Gefangenen sagt er auch so Dinge wie, ihr seid hier, weil ihr Feinde des Regimes seid. Ihr seid hier, um verhört zu werden, um zu verrotten und um eliminiert zu werden.
Puh.
Ich erspare mir Beschreibungen der Folter und der sexualisierten Gewalt, die in diesem Gefängnis stattfinden. Also ich lese das dann schon, weil ich finde, dann kriege ich ein besseres Gefühl dafür, wie grausam es war. Aber ich finde auch, dass es muss jede Person für sich entscheiden und man muss sich das auch nicht reinziehen. Ja, grausame Dinge auf jeden Fall. Zehntausende Menschen verschwinden innerhalb weniger Monate. Dass Frauen oft nicht als politische Subjekte gesehen werden, wird ihnen jetzt zum Vorteil. Wenn Männer in der Gruppe zusammenkommen, dann ist das schnell verdächtig. Aber wenn Frauen gemeinsam ins Hammam gehen oder sich zum Stricken oder zum Tee treffen, dann vermutet der patriarchale Polizist da erstmal keine politische Organisierung. Mhm. So sind die Frauen also im Widerstand sehr wichtig und organisieren mehrere Proteste, zum Beispiel im Oktober 1978 vor dem Innenministerium. Sie verlangen vor allem Informationen darüber, wo ihre verschwundenen Angehörigen sind. So spielen die Frauen also eine sehr wichtige Rolle in dem Widerstand und organisieren im Oktober 1978 zum ersten Mal einen Protest vor dem Innenministerium. Krass. Also ungefähr ein halbes Jahr nach dieser Aprilrevolution.
So mutig, dann einen öffentlichen Protest zu organisieren.
Alter, so krass. Sie verlangen vor allem Informationen darüber, wo ihre verschwundenen Angehörigen sind, und es bleibt nicht bei dem einen Protest. Immer wieder kommen Frauen aus allen Schichten zusammen, um zu protestieren. Rawa druckt Flyer und spricht bei Protesten mit den Frauen. Sie müssen natürlich extrem vorsichtig sein und können nicht einfach offen einladen, jetzt Rawa beizutreten. Sie müssen immer erst Vertrauen aufbauen und sich vor dem Geheimdienst Kat in Acht nehmen. Sie verstecken Flyer und Bücher unter ihren Burkas oder zwischen ihren Handtüchern auf dem Weg zum Hammam. Immer wieder werden Rawa-Mitglieder aber auch erwischt und gefoltert. Deshalb legen sie weiterhin extrem viel Wert auf Anonymität. Sie sagen, man kann nie wissen, wie man selber auf Folter reagiert. Also der sicherste Weg, um niemanden zu verraten, ist, wenn man ihre Namen gar nicht erst kennt. Ja, so sehen also die ersten Jahre von Rawa aus. Politische Instabilität und krasse Repression.
Und in der ganzen Zeit ist Mina auch noch an der Universität und studiert Jura?
Ja. Also sie ist tatsächlich an der Scharia-Fakultät für islamisches Recht, weil das halt die einzige Rechtsfakultät ist, was ich auch sehr krass finde, mhm, angesichts der Tatsache, dass da auch eben Fundamentalisten sind. Genau, sie studiert erst noch, aber nach so ein oder zwei Jahren, ich glaube von 78 oder 79 war das Zitat, dass sie auch sagt, ey, ich muss jetzt die Rawa-Arbeit priorisieren. Mhm. Also sie bespricht das auch mit Faiz und der sagt, ja, natürlich, absolut, dann ist Rawa jetzt das Wichtigste, und das Studium oder auch die Idee, Anwältin zu werden, um eben eine liberalere Auslegung des islamischen Rechts irgendwie durchzusetzen und Frauen zu verteidigen, das war ja eigentlich ihr Traum, aber das wird nie passieren. Mhm. Ja, die Khalkis haben ja alle anderen politischen Gruppen zu ihren Feinden erklärt, also versuchen jetzt auch alle anderen, die Khalkis zu stürzen, inklusive auch Islamisten. Mhm. Es waren nicht nur Frauen, die da Widerstand geleistet haben. Und das Regime bröckelt dann immer mehr und bittet die Sowjetunion um Unterstützung. Die schickt Waffen und Geld, und als das alles nicht zu reichen scheint, entscheiden sie sich dann auf Einladung der Khalkis für die militärische Intervention.
Krass.
Im Dezember 1979 marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein, und es beginnt eine Episode von 10 Jahren, die heute als sowjetisch-afghanischer Krieg bezeichnet wird oder auch in Rawa-Kreisen einfach als sowjetische Besatzung.
Mhm.
Also 1977 gründet sich Rawa, 78 ist die Aprilrevolution, 79 marschiert die Sowjetunion ein.
Mhm.
Das geht dann Schlag auf Schlag. Man muss dazu sagen, dass zu der Zeit ja nebenan im Iran die islamische Revolution schon im vollen Gange ist. Also als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert, ist Ayatollah Khomeini noch nicht zurück im Iran, noch nicht an der Macht, aber es sieht schon sehr danach aus, dass er gewinnen wird. Es gibt große Massendemonstrationen, die seine Rückkehr fordern und das Abtreten des Schahs. Ja, warum marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein? Die Sowjetunion will vermeiden, dass auch Afghanistan ein islamisches Regime wird, statt eines sozialistischen Bruderstaats.
Mhm.
Dazu kommt, dass die Sowjetunion Parcham näher steht als Khalk. Also wenige Wochen nach der Invasion tötet die Sowjetunion den bisherigen Khalki-Präsidenten und setzt den Parchami-Präsidenten ein.
Die reformistischen Pro-Sowjetischen.
Die reformistischeren, ja.
Ja.
Aber der Khalki-Präsident, also es war derselbe, der die Sowjetunion um Unterstützung gebeten hat und sie eingeladen hat.
Ja.
Und die Sowjetunion kommt dann rein und sagt, nee, die Parchamis sind eher unsere Linie.
Okay.
Eher langsam reformistisch. Also, ja.
Naja, langsam heißt nicht den Großteil der Bevölkerung einfach umbringen in dem Fall.
Ja, also diese Rivalitäten zwischen den verschiedenen kommunistischen Gruppen im Afghanistan der 70er Jahre und auch die geopolitischen Interessen, das ist komplex.
Und gleichzeitig hatte die Sowjetunion einfach machtpolitische Interessen, oder? Also es klingt jetzt irgendwie so positiv, die sind dahin gekommen, um fundamentalistisch-islamistische Herrschaft zu verhindern und so, aber es ging ja auch einfach um Machterhaltung im Alten Krieg.
Absolut, ja. Ja, so ging es mir auch. Ich dachte mir auch, na gut, eine islamische Republik verhindern, da kriegst du erstmal meine Sympathie. Aber sie gehen halt auch hart gegen die Zivilbevölkerung vor und gegen alle politischen Gruppen, die nicht Parcham sind. Mhm. Also sie bauen diesen Geheimdienst weiter aus und so weiter. Mhm. Also ja, der Großteil der Bevölkerung war gegen diese sowjetische Besatzung, so auch Mina und Rava.
Mhm. After the Soviet occupation in 1979, Rava was one of the political organizations who was involved in the war of resistance. Mina was the one to organize meetings and demonstrations against the Soviet invasion. She knew that if a country invades another country, it's not to give freedom, democracy to the people of that country. It's occupation, it's invasion. That's why she was organizing meetings and protests against the puppet regime of Russia in Afghanistan. So her life was very much at risk.
Ich übersetze nochmal. Nach der sowjetischen Besatzung 1979 war Rava eine der Organisationen, die in dem Widerstandskrieg beteiligt war. Und Mina hat auch viele Treffen und Demonstrationen gegen die sowjetische Besatzung organisiert, weil ihr völlig klar war, wenn ein Land eine Invasion macht in einem anderen Land, dann ist es nicht, um Freiheit und Demokratie für die Bevölkerung zu bringen, sondern es ist eben eine Besatzung, es ist eine Invasion. Und ja, deshalb hat sie viele Proteste auch mitorganisiert gegen das Puppet-Regime. Gibt es da auf Deutsch eine Übersetzung?
Marionettenregierung.
Ah ja, die Marionettenregierung in Afghanistan. Und damit hat sie natürlich auch ihr eigenes Leben sehr riskiert. Zeitgleich mit der sowjetischen Invasion wird Mina schwanger.
Krass.
Und bringt im August ihr erstes Kind zur Welt. Während die Wehen einsetzen, erfährt sie, dass gerade die Reste von Feis maoistische Partei einen Putschversuch wagen.
Puh.
Also während sie ein Kind gebärt, ist ihr Mann irgendwo da draußen wahrscheinlich am Putschversuch beteiligt und könnte jeden Moment erschossen werden.
Krass.
Natürlich hat sie auch Angst, dass Polizei ins Krankenhaus kommen könnte, um sie festzunehmen als Frau eines maoistischen Anführers. Kaum ist das Kind geboren, haut Mina deshalb mit dem Baby aus dem Krankenhaus ab.
Boah.
Sie gibt ihr Baby bei Rava-Frauen ab und macht sich auf die Suche nach Feis.
Krass. Alter.
Ja, es gibt mehrere so Geschichten aus dieser Biografie. Ich kann wirklich nur allen Leuten empfehlen, diese Biografie zu lesen. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, also sie sucht mehrere Tage nach Feis. Sie erfährt, dass der Putschversuch gescheitert ist. Und sie erfährt dann auch, dass Feis lebt. Aber er wurde verhaftet.
Und ist jetzt im Gefängnis.
Sie versucht mehrere Wochen irgendwie Kontakt zu ihm aufzubauen und ihn freizukriegen, aber vergeblich. Zumindest ihre Befreiungsversuche sind vergeblich. Aber es grenzt wirklich an ein Wunder. Feis schafft die Flucht aus dem Knast.
Krass.
Mit Hilfe eines Wärters, der ihn noch als Arzt kannte. Also ja, Feis entkommt, taucht unter und endlich kann er auch Mina wiedersehen und zum ersten Mal sein Baby treffen.
Krass, dass man im Untergrund auch noch so Kontakt haben konnte, anscheinend.
Die waren richtig krass organisiert, ja.
Sie
können aber nur ein paar Tage miteinander verbringen, weil Kabul eben zu gefährlich ist für Feis. Er kann ja auch nicht im Burka rausgehen.
Und Mina ist...
Warte, er könnte eigentlich im Burka.
Könnte er eigentlich, ne?
Okay, das schneiden wir raus.
Und Mina ist nicht untergetaucht. Also sie hatte kurz auch Angst, verhaftet zu werden, aber sie selbst ist nicht untergetaucht, sondern lebt in Kabul mit ihrem Baby zusammen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, dass sie nicht untergetaucht ist. Also, weil sie muss sich ja schon einfach extrem viel verstecken mit ihren Rava-Arbeiten. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie quasi eine Wohnungsadresse hatte und da dann auch immer gewohnt hat oder ob sie auch einfach in verschiedenen Safe Houses so unterwegs war. Das kann ich dir gar nicht beantworten.
Mhm. Aber auf jeden Fall bleibt sie in Kabul und Faiz muss Kabul verlassen.
Genau, der beschließt, nach Pakistan zu fliehen.
Mhm.
Mina setzt dann in Kabul die Rawa-Arbeiten fort. Bildung von Frauen, Politisierung von Frauen. Es gibt dann auch eine neue Zeitung von Rawa, Payamezan, die Nachricht der Frau. Und über diese Zeitung und über Flyer verbreitet Rawa eben ihre politischen Analysen und mobilisiert gegen diese sehr repressive Regierung.
Und gleichzeitig ist weiter die Hauptarbeit von Rawa, einfach Frauen zu bilden in so geheimen Klassen, in privaten Häusern.
Voll, absolut. Rawa dokumentiert auch Verbrechen gegen Frauen und gegen die Zivilbevölkerung und machen international darauf aufmerksam, was für Verbrechen da in Afghanistan passieren. 1981 lädt dann die Sozialistische Partei Frankreichs Rawa ein zu ihrem großen Kongress. Das ist die Reise, für die sich Mina dann auch diesen falschen Nachnamen Keshwa Kamal zulegt, um über Pakistan ausreisen zu können. Und die Szenen von diesem Kongress 1981, die sind wirklich krass. Also es ist der Kongress der Sozialistischen Partei. Natürlich ist da auch eine Delegation der Sowjetunion.
Mhm.
Es gibt einen Fernsehbericht über den Kongress, in dem man Mina zweimal sieht. Einmal sieht man sie nur wenige Reihen hinter der sowjetischen Delegation, so an der anderen Seite vom Gang, wie sie da mit verschränkten Armen sitzt und einem Todesblick. Und die andere Szene, die auch sehr bekannt ist und sehr, sehr oft erzählt wird, das ist, dass sie nach ihrer Rede gegen die sowjetische Besatzung in Afghanistan ein Victory-Zeichen in die Luft streckt, so ein Peace-Zeichen, und dann die sowjetische Delegation wutentbrannt aufspringt und den Saal verlässt.
Krass.
Und das ist so diese Erzählung, dass dieses Victory-Zeichen dieser, was, 24-jährigen Frau da die sowjetische Delegation vertreibt von diesem Kongress. Es liegt bestimmt nicht nur an dem Victory-Zeichen. Also Mina hat ja schon davor eine ganze Rede gehalten und darin aufgezählt, welche Arten von Folter und sexualisierte Gewalt der sowjetische Geheimdienst einsetzt. Und ja, sie beschreibt die Besetzung durch die Sowjetunion eben als Besetzung und nicht als Befreiung.
Mhm.
Am Ende der Rede gibt es auch Standing Ovations im Saal. Sie macht dann das Victory-Zeichen und dann verlässt die sowjetische Delegation den Saal. Also es ist, ja, man kann sich die Situation auf jeden Fall vorstellen.
Mhm.
Diese beiden Videoausschnitte, die stelle ich natürlich auch in den Telegram-Channel und auf unser Instagram. Über die sowjetische Besatzung haben wir jetzt schon einiges gehört, aber über die USA haben wir noch nicht gesprochen. Und die haben natürlich auch ein Auge drauf, was in Afghanistan passiert. Mhm. Und nicht nur ein Auge, sie mischen sich auch sehr aktiv ein. Die USA haben ja in den 70ern gerade ihre Niederlage gegen den Vietcong eingesteckt.
Mhm.
Darüber haben wir in einer unserer ersten Folgen von Geschichte der kommenden Welten auch erzählt, in Folge 4 über Ho Chi Minh und den vietnamesischen Antikolonialkampf. Und ja, jetzt wollen die USA der Sowjetunion ihr Vietnam bescheren. Das ist auch ein Zitat, das wird auch oft so gesagt. Um die Sowjetunion zu schwächen, pumpen sie jetzt jede Menge Geld und Waffen in den Widerstand, insbesondere in die islamistischen Mujahedin.
Scheiße.
Am bekanntesten ist da, denke ich, dass die USA auch in der Zeit Osama bin Laden unterstützt und auch mit groß gemacht hat, aber auch viele andere islamistische Führer, die später dann die Taliban aufbauen werden. Ich habe auch noch ein Zitat vom CIA-Bürochef Howard Hart mitgebracht, das ich dich bitten würde vorzulesen.
Ich war der erste Bürochef, der je mit dem herrlichen Befehl ins Ausland geschickt wurde. Ziehen Sie los und killen Sie sowjetische Soldaten. Man stelle sich das vor, ich fand das toll. Einen nach dem anderen brachten wir sie um. Das war eine terroristische Unternehmung. Krass. Hat er das später bereut oder warum spricht er so darüber?
Nee. Also darüber wäre mir jetzt nichts bekannt. Das war Kalter Krieg und die haben das gefeiert, jetzt in Afghanistan in so einem Stellvertreterkrieg einfach zu sagen, einfach bitte möglichst viele Soldaten killen.
Ja, es klang so in der Art, wie er drüber geredet hat. Dass er sagt, ich fand das damals toll und so. Und auch, dass er dann sagt, es war eine terroristische Unternehmung, rückblickend.
Ja, aber er sagt ja, ich bin mit dem herrlichen Befehl ins Ausland geschickt worden, ich fand das toll.
Ja, ich dachte, das wäre so ironisch gemeint.
Ja, nee, es wird schon, also der hat das begeistert verkündet.
Ah, okay.
Steht in der wissenschaftlichen Quelle, aus der ich das habe. Das ist von, ich habe das zitiert nach dem Buch von Mechthild Exo, das steht auch in den Shownotes.
Mhm.
Ich denke nicht, dass der das bereut hat, da Krass. Gegen die Sowjetunion da den Befehl gegeben zu haben, möglichst viele sowjetische Soldaten zu killen.
Mhm.
Ja, also Afghanistan ist hiermit zu einem Spielball im Kalten Krieg geworden. Und wer am meisten leidet, ist die Zivilbevölkerung und die Frauen. Rawa macht weiter ihre Arbeit, aber es wird immer gefährlicher und irgendwann auch zu gefährlich für Mina. Durch den Auftritt 81 hat sie ja jetzt auch ihr Gesicht gezeigt. Mhm. Also in dem Moment, in dem sie auf die Bühne tritt, bei diesem Kongress der Französischen Sozialistischen Partei, weiß sie, okay, der russische Geheimdienst hat mich jetzt gesehen.
Krass, dass sie dann überhaupt wieder einreisen konnte in Afghanistan.
Ja. Ja, sie wird auch nur kurz zurück in Afghanistan sein und entscheidet sich dann auch, nach Pakistan zu gehen, um dort die Rawa-Arbeiten fortzusetzen.
Und Faiz ist auch immer noch in Pakistan?
Ganz genau, ja. Sie gründet dort Schulen, Waisenhäuser, auch das Malale-Krankenhaus und auch Werkstätten, in denen Frauen eben Dinge herstellen können, die sie dann verkaufen können, mhm. um wenigstens ein kleines Einkommen zu haben. Also mhm. da ging es dann oft um Kleidung oder gewebte Taschen oder ähnliches. Faiz und Mina sind jetzt also beide in Pakistan, machen aber weiterhin unterschiedliche Arbeiten und sind auch nicht in derselben Stadt. Die sehen sich weiterhin nur ab und zu. Mina wird nochmal schwanger und kriegt 1985 Zwillinge.
Wow.
Dieses Mal kann Mina mehr Zeit mit den Kindern verbringen, was sie auch sehr glücklich macht. Aber das Glück hält nicht lange an. Nur ein Jahr später verschwindet nämlich Faiz. Er wurde entführt von einer fundamentalistischen Gruppe unter der Leitung von Gulbuddin Hekmatyar. Das ist auch ein sehr bekannter Name in Afghanistan.
Der war auch in den 90ern zweimal Premierminister von islamistischen Regierungen.
Unter anderem wird ihm zugeschrieben, auch Anfang der 70er Jahre diese Säureangriffe auf die Studentinnen mitgemacht zu haben. Da Krass. War der gerade Student an der Scharia-Fakultät. Faiz ist mehrere Tage verschollen, bis dann die Nachricht kommt, dass er tot ist. Mina stürzt sich in die Arbeit, um damit irgendwie klarzukommen und widmet sich noch stärker der Eröffnung des Malale-Krankenhauses. Benannt ist es nach Malale von Maiwan, von der ich dir am Anfang erzählt habe. Und du erinnerst dich sicher, dass ich auch erzählt habe, dass Mina gesagt hat, sie will eine lebende Heldin sein und keine Märtyrerin mit tragischem Ende.
Mhm.
Sie wurde dann leider beides. Also eines Tages, nur wenige Monate nachdem Faiz ermordet wird, wird auch sie von Gegnern gefunden, wahrscheinlich vom afghanischen Geheimdienst Kat. Sie wird mit einer Lügengeschichte in ein Auto gelockt. Auch einer der männlichen Rawa-Unterstützer war Teil dieses Verrats. Und dann wurde sie nie wieder gesehen. Erst Monate später werden ihre Mörder erwischt, weil sie mit einem Auto voller Sprengstoff versuchen, von Pakistan über die Grenze nach Afghanistan zu fahren. Wegen diesem Sprengstoff werden sie dann festgenommen und verhört. Und bei diesem Verhör erzählen sie dann, dass sie auch drei Menschen getötet haben. Zwei männliche Rawa-Unterstützer und eine 30-jährige Frau namens Mina. Sie sagen dann auch, wo sie die Leichen verscharrt haben und die können geborgen werden und haben alle auf dem Rücken verbundene Hände.
Hm.
Ja, und so wurde Mina dann ermordet 1887 in einem Hinterhalt in Pakistan. Die weitere Geschichte Afghanistans werden wir jetzt hier nicht mehr so detailliert durchgehen, weil die Podcast-Folge sonst viel zu lang werden würde. Sie ist ja eh schon relativ lang. Unser Fokus liegt ja auf Rawa und da ist nur zu sagen, dass Rawa auch nach Minas Tod weitergemacht hat und durch alle politischen Phasen Afghanistans einfach ihre Arbeit durchgezogen hat.
Wow.
Also während der ersten Taliban-Herrschaft in den 90ern, dann in den 20 Jahren der NATO-Besatzung, ne, wo man ja auch denken könnte, okay, vielleicht war es da ein bisschen einfacher, solche Arbeiten zu machen. Teilweise konnten sie dann auch offen operieren, aber die NATO-Besatzung hat halt auch innerhalb Afghanistans dann sehr korrupte und frauenfeindliche Machthaber und Warlords in Machtpositionen gebracht. Also auch diese Phase beschreibt Rawa als sehr, sehr, sehr schwierig. Und auch jetzt während der zweiten Taliban-Herrschaft ist die Lage natürlich extrem gefährlich.
Krass.
Während der ersten Taliban-Herrschaft war ein Präsident übrigens der Scharia-Professor Rabbani, von dem ich dir am Anfang auch erzählt habe,
der Anfang der 70er Jahre seine Studenten angestachelt hat, Studentinnen mit Säure zu attackieren.
So widerlich.
Ja, Mina wird als Gründerin von Rawa sehr verehrt. Also es ist auch, überall hängt auch ihr Foto in Rawa-Wohnungen, in den Schulen, im Krankenhaus. Und nach ihrem Tod wird aber beschlossen, nicht wieder so eine einzelne Anführerin zu haben, sondern einen Rat aus 11 Frauen zu bilden.
Einen wirklichen Rat mal.
Ja. Die Organisation hat ja eh schon immer großen Wert auf Dezentralität gelegt. Einerseits aus idealistischen Gründen, weil sie das einfach für eine demokratischere Struktur halten. Aber auch aus Sicherheitsgründen, weil natürlich immer einzelne Frauen auch erwischt werden können. Mina hatte da so eine Sonderrolle als Gründerin, aber nachdem sie eben ermordet wurde, meinte dann auch Rawa, nee, da schaffen wir jetzt eine andere Struktur. Wie viele Mitglieder Rawa hat, weiß man nicht. Das hat auch Frosan mir nicht beantwortet. Ich habe mal 2000 gelesen und mal 5000, wobei damit auch immer nur die festen weiblichen Mitglieder gemeint waren. Das Netz an männlichen und weiblichen UnterstützerInnen ist natürlich noch wesentlich größer.
Und Mitglieder können aber nur Frauen werden?
Mitglieder können nur Frauen werden, ja. Ja, von Frosan haben wir jetzt nur einzelne Ausschnitte bisher gehört und sie noch gar nicht genauer kennengelernt, weil ich fand, das passt chronologisch besser. Ne, wenn wir wissen, wie sich jetzt Rawa aufgebaut hat, dann können wir jetzt hören, wie Frosan auch zu Rawa gekommen ist. Und ja, das hören wir jetzt.
My name is Frosan. I'm a woman of 40 years old. I joined Rawa when I was 18 years old. I have a small story. During Soviet occupation, my family took refuge to another country, to Pakistan, because of the hardships that people were facing here, especially those people who were activists, who were patriotic or were communists. They were leaving Afghanistan. My family was an open-minded family, and we had to leave Afghanistan because there was no possibility to continue education here in Afghanistan. In Pakistan, we were based in a refugee camp which belonged to Rawa. Rawa had school and a hospital and libraries, all facilities for refugees. And I finished my school there. And then when I grew up, I did it too. Become a member of Rawa.
Also sie hat erzählt, dass sie jetzt 40 ist und mit 18 zu Rawa gekommen ist, weil ihre Familie vor der sowjetischen Besatzung nach Pakistan geflohen ist. Und dort sind sie in einem Flüchtlingscamp gelandet, das Rawa betrieben hat.
Mhm.
Also Rawa betreibt auch ganze Flüchtlingscamps. Und Frosan erzählt, dass es da eine Schule gab, Krankenhaus, Bibliotheken. Und dort hat sie dann eben auch eine Rawa-Schule besucht und als sie dann 18 wurde, entschieden, selbst Mitglied von Rawa zu werden. Also Rawa betreibt nicht nur Schulen und Werkstätten und ein Krankenhaus und mehrere mobile Gesundheitsstationen im Untergrund, sondern auch ganze Flüchtlingscamps in Pakistan. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja, richtig krass.
These are our social and economic programs, but our most important programs are our political programs, that we raise awareness, we give statements, we have analytical articles in our webpage, and we give news about the situation of people around the country. So our political part of the work is more important for us. But the social and economical work is also very important, because through these programs, we reach a lot of people. We make connections with a lot of people for our political work.
Das fand ich auch so krass, dass sie dann sagt, ja, wir haben diese sozialen und wirtschaftlichen Programme, aber am wichtigsten ist uns die politische Arbeit. Mhm. Na, also ihre Analysen zu veröffentlichen, international aufmerksam machen auf Dinge, und Menschen zu bilden, politisch zu bilden. Und sie sagte da, ja, we give news about the situation. Aber was damit halt auch gemeint ist, ist ja die Dokumentation von Verbrechen der Taliban. Also sie schmuggeln dann zum Beispiel Kameras unter Burkas zu öffentlichen Hinrichtungen oder Auspeitschungen und filmen und veröffentlichen das.
Burkas.
Das eine der bekanntesten Fälle war 1999, als die Taliban eine Frau in einem Fußballstadion öffentlich erschossen haben. Und dann 1999, sie erzählen dann, dass sie halt alle noch nie auch nur eine Kamera in der Hand gehalten haben. Es war super schwierig überhaupt, so eine kleine Kamera zu organisieren. Mhm. Und ja, dann gab es halt ein RAWA-Mitglied, die war so besonders jung und die kannte die Knöpfe von ihrem VHS-Rekorder. Und deshalb konnte sie dann diese Kamera bedienen und wusste halt, wo man Record und Stop und so drückt. Und dann schmuggeln die diese Kamera in dieses Stadion und filmen halt diese öffentliche Hinrichtung und stellen das auf ihre Website.
Krass.
Es ist wirklich so, so krass. Dieser Fall von diesem Video, also die Frau, die dort hingerichtet wurde, war Samina. Und dieser Fall ist auch sehr bekannt, das Bild ist sehr bekannt, weil dann nach 9/11 2001 dann dieses Video ganz viel genutzt wurde, um die Invasion der USA zu rechtfertigen.
Ja, ich erinnere mich auch an sowas.
Und ich finde das so bezeichnend, dass das ist von 1999. Aber wirklich interessieren tut's die USA erst nach 9/11.
Voll.
Wenn sie dann Frauenrechte als Grund brauchen für eine Invasion, die eigentlich andere geopolitische Motivationen hat.
Voll. Und um vorzugehen gegen Kräfte, die sie überhaupt erst groß gemacht haben,
ja,
durch Finanzierung und andere Unterstützung.
There are so many fake friends like these countries who invade our country. Like the NATO, like the allies of the US. They all came in the face of friends of Afghan people. But we saw that it was invasion. They killed our ordinary people by bombing. They put the biggest mother bomb in one of our provinces. So many disabled people are from the wars. So many widows we have in this country. We lost a lot of people. And this war was only for the benefit of imperialist governments, who always show that they want to protect people, but they actually are the enemies of our people. They took away all the mines and minerals from Afghanistan. The British people, they took away all the uranium. And from the opium of Afghanistan, they earned so much money. So that's why we believe that these imperialist countries, they only destroy you, but have their own interests.
Ich fasse nochmal auf Deutsch zusammen. Sie sagt eben, dass es viele falsche Freunde gibt, Länder, die Invasionen machen in Afghanistan und dann immer sagen, das sei für die Menschen, aber tatsächlich bombardieren sie halt auch gewöhnliche Menschen und sie beschreibt, wie verwundet die ganze Bevölkerung ist, wie viele Menschen mit Behinderungen es gibt aus den verschiedenen Kriegen, verwitwete Frauen, generell einfach Tote, wie viele Tote auch zu beklagen sind und ja, dass eben imperialistische Regierungen eigentlich die Feinde der Menschen sind und nur ihren eigenen Interessen folgen. Mhm. Also, und dann sagt sie, ja, manche von denen haben alle unsere Minen und Mineralien ausgebeutet. Die Briten, die haben das ganze Uranium geholt. Mit dem Opium in Afghanistan wurde viel Geld verdient. Und ja, dass das eben die Hauptinteressen sind dieser Mächte. Ja, und das war es soweit mit meiner Geschichte über die revolutionären Frauen Afghanistans.
Ja, krass. Eine Geschichte, die immer noch weitergeht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank fürs Erzählen. Vielen Dank auch an Frosan für die mega coolen Wortbeiträge. Auch irgendwie so eine krasse Vorstellung, oder? Dass sie das quasi versteckt in Afghanistan aufgenommen hat, damit wir es jetzt hier hören können.
Absolut. Ich war auch schon 2 Tage vor dem Interview ganz so unruhig und ja, fand das sehr krass, dass sie sich da die Zeit genommen hat. Und also sich das vorzustellen, ich setze mich halt hier an meinen Rechner und starte irgendwie einen Videocall und mache da ein Interview und dann gehen wir hier ins Studio. Aber für sie ist es halt, sie riskiert da basically ihr Leben dafür, dass sie uns jetzt dieses Interview gegeben hat. Also wenn das die Taliban rausfinden würden, wer sie ist, dann wäre es sehr schlecht für sie und ihre ganze Familie.
Ja, total beeindruckend auch, wie wichtig es ihr offensichtlich ist, zu informieren über die Lage da.
Ja. Und Rawa macht das ja auch schon seit jetzt fast 50 Jahren. Mhm. 77 sind sie gegründet, das heißt 2027 werden sie 50-jähriges Jubiläum feiern. Und ja, deshalb, also sie machen viel auch internationale Arbeit. Ich habe auf der Website zum Beispiel auch so einen Bericht gesehen, dass eine Frau von Rawa für ein paar Monate in Italien war, letztes Jahr, um dort eben mit verschiedenen Gruppen Kontakt aufzubauen. Diese stehen auch in Kontakt mit der kurdischen Frauenbewegung beispielsweise. Mhm. Da habe ich auch noch eine Weile mit Frosan so gesprochen, was das jetzt heißt, dass die PKK ihre Waffen niedergelegt hat und wie gut es ist, dass die YPG in Syrien da die Frauengeräte aber ihre Waffen noch behalten. Und ja,
auch irgendwie richtig krass, dass sie unter so vielen unterschiedlichen autoritären Herrschaften diese Arbeit machen mussten.
Ja, was mich immer wieder dann begleitet hat, war so ein Gedankenstrang darüber, was diese Bilder von Frauen in Burka und die Bilder von Frauen ohne Hijab und in Minirock so bedeuten, weil die so oft auch nebeneinander gestellt werden. Mhm. Und ich würde da gerne noch über ein Bild ganz besonders sprechen. Das wurde 1972 aufgenommen und zeigt 3 afghanische Studentinnen in Minirock und ohne Hijab, super modern gekleidet. Und das ist im Netz überall.
In welchem Jahr?
1972, also unter König Zahir. Mhm. Und dann wird immer gesagt, das war Afghanistan in den 70ern. Oder Afghanistan vor den Taliban. Und das Foto ist halt überhaupt nicht repräsentativ. Also ja, es gab diese Frauen und sie waren jetzt bestimmt auch nicht die einzigen 3 Frauen in Kabul, die Minirock getragen haben, aber es war schon etwas sehr Besonderes. Ich habe tatsächlich auch ein Interview mit der Fotografin gefunden. Das ist dieselbe Fotografin, die auch die Demo fotografiert hat, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die Mädchendemo. Wow. Das ist die französische Fotografin Laurence Brune. Die hat 71 und 72 in Afghanistan gelebt. Und in einem Interview meinte sie, dass sie total verblüfft war über diese jungen Frauen in den Miniröcken, die sie dann gesehen hat. Deshalb hat sie sie auch fotografiert, weil es eben so was Besonderes war. I didn't believe what I was seeing, sagt sie dann dazu. Ich habe auch noch ein anderes Foto gefunden, wo eine Frau im Minirock neben Frauen in Burka steht und man sieht auch einen Mann mit Turban und das ist wahrscheinlich eine realistischere Darstellung dessen, wie es auf den Straßen aussah, einfach auch viele Gegensätze. Mhm. Und man darf nicht vergessen, es ist halt Kabul, also das sagt nichts über die Lage im ganzen Land aus.
Ja.
2017 wurde dieses Foto mit den 3 Studentinnen im Minirock auch keinem Geringeren als Donald Trump vorgelegt, um ihn davon zu überzeugen, dass die US-Präsenz in Afghanistan aufrechterhalten werden soll. Und der afghanische Journalist Niloufar Massoud sagte dazu, ich finde es erbärmlich und peinlich, dass es erst ein Foto von Miniröcken braucht, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten dazu zu bringen, eine Entscheidung über die Afghanistan-Politik zu treffen. Das zeigt, wie wenig er sich tatsächlich für Afghanistan interessiert.
Mhm.
Und er sagt auch, dass es unrealistisch ist und eben Afghanistan nicht repräsentiert, dieses Bild. Und diese Debatte gibt es durchaus auch dann über die Zeit der sowjetischen Besatzung. Also es gibt auch natürlich Leute, die diese sowjetische Besatzung als Befreiung irgendwie sehen und das romantisieren. Mhm. Und ich habe so YouTube-Videos gesehen, Alter, von so Paraden, so kommunistische Paraden in Kabul in den 80ern, wo halt keine der Frauen Hijab trägt. Auch wieder mit der Unterschrift Afghanistan vor den Taliban.
Krass.
Ne, und aber auch da, also auch die sowjetische Besatzung hat nicht massenhaft Frauen alphabetisiert.
Voll und weiter Rava kriminalisiert, offensichtlich. Ja.
Ne, also es reicht ein Foto, ein prestigeträchtiges Foto mit ein paar Frauen ohne Hijab, um dir halt auf die Fahne zu schreiben, dass du total für die Frauenrechte einstehst.
Voll.
Also für die Frauenrechte wirklich einstehen, heißt auch, die basisdemokratische Organisierung der Frauen in Afghanistan zu unterstützen, wie zum Beispiel eben Rawa. Und ich würde gerne Frosan noch das letzte Wort geben.
We think the solidarity of freedom-loving people around the world is very important for us. And taking idea or learning from the courage of other people around the world. In the past years and different regimes and different occupations from the Russian till now, we only thought to continue, to resist and to continue. We never thought to stop. And this is what makes us continue our struggle. We are continuing.
Ja, wer mehr über die Arbeit von Rawa erfahren will, kann das auch auf der Website tun, rawa.org. Das war mir auch eine wichtige Quelle. Und das ist, da gibt's wirklich so viel Bildmaterial und Publikationen. Und ich bin auch auf ganz viel Musik gestoßen.
Oh.
Die haben also seit schon sehr vielen Jahren machen sie einfach verschiedene CDs und Musik. Und ich habe dir auch natürlich noch einen Liedausschnitt mitgebracht.
Juhu.
Weil ich mir dachte, der gefällt dir bestimmt besonders gut.
Toll, El Pueblo Unido.
Ja, genau. Die Dari-Version von El Pueblo Unido aus
Aber
Chile.
Total geil gesungen auch. So richtig schön, euphorisch. Ich habe Gänsehaut bekommen.
Ja. Sie haben auch eine afghanische Version von Der Pfahl gemacht, von Lestaka, von Luis Llach. Luis Llach ist tatsächlich auch Unterstützer von Rawa und ist mit denen in Kontakt. Also es stand auch, dass er denen explizit erlaubt hat, eine eigene Version von diesem Song zu machen.
Wie schön, wo es ja auch darum geht, einen autoritären Staat zu stürzen.
Ganz
also total passend.
Ganz genau. Also der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Azadi, Freiheit. Und der Text ist, O Sonne der Freiheit, erhelle die Finsternis. Die Demokratie wird die Wunden heilen, die aus deinem blutigen Boden hervorgehen. O traurige Nation, kämpfe gegen deine Feinde.
Also du hast viel mit der Website recherchiert und Frosan interviewt. Was hattest du sonst noch so für Quellen?
Ja, auf jeden Fall die Biografie Mina, Heroine of Afghanistan von Melody Irma Child Chavez von 2003.
Die Autorin selbst ist keine Afghanin.
Nee, aber das ist das erste Buch, das Rawa die ganze Zeit empfiehlt. Also es steht auf der Website ganz dick und auch Rosan hat es nochmal erwähnt. Ich hatte auch zuerst eher noch ein anderes Buch zur Hand, With All Our Strength, The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan von Anne E. Brodsky, auch keine afghanische Autorin. Die hat aber halt immer wieder mehrere Monate mit Rawa verbracht und so auch Geschichten gesammelt. Und es ist auch in enger Kooperation quasi entstanden. Aber ja, ich hätte natürlich auch so eine von Rawa geschriebenes Buch eigentlich auch gut gefunden, aber das gibt's irgendwie nicht. Und dann war noch sehr wichtig für mich ein Kapitel in einem Buch von Mechthild Exo, das heißt Das übergangene Wissen. Und es gibt ein Kapitel über Rawa und Mechthild. Exo ist eine ganz, ganz großartige feministische Forscherin, die auch eng mit der kurdischen Freiheitsbewegung verbandelt ist. Also ich bin auf dieses Buch erst gestoßen und dann habe ich erst den Autorinnennamen gelesen und war so, ach Mechthild, wir waren gemeinsam in Kurdistan 2021 in der Friedensdelegation im Irak. Ja, und also ganz großartiges Buch. Der Untertitel ist Eine dekoloniale Kritik des liberalen Peacebuilding durch basispolitische Organisationen in Afghanistan. Mhm. Also wer nochmal so Kritik auch zu dieser NATO-Besatzungszeit lesen möchte, große Empfehlung. Ja, und dann hatte ich auch noch ein paar andere Quellen, aber die zähle ich jetzt nicht alle auf, sondern stell sie einfach in die Shownotes.
Ja, ich bin auch gespannt, mich da selber ein bisschen durchzuklicken und mir auch die Website mal anzugucken von Rawa. Ist die auf Englisch auch verfügbar?
Ja, ist auch auf Englisch verfügbar. Und ich glaube, man kann auch Deutsch anklicken, aber das meiste ist dann weiterhin auf Englisch. Mhm. Oder ich habe wieder zurückgeklickt, bin ich mir gerade nicht sicher.
Okay.
Aber es ist auch, also sie ist sehr 90s, was ich großartig finde. Ich habe mich sehr gut zurechtgefunden, es war sehr übersichtlich. Ja. Das war's für heute mit unserer Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast Geschichte der kommenden Welten und werdet auch gern Fördermitglied bei Dissens und bei uns. Wir haben nämlich auch ein Steady. Aber ihr könnt euch auch erstmal ein paar Folgen anhören und dann Mitglieder werden. Wenn ihr uns Feedback schicken möchtet, dann könnt ihr das gerne in der Podcast-App eures Vertrauens machen, in der Kommentarfunktion. Oder auch per E-Mail an hallo-gkw@riser.net.
Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß weiterhin mit dem Dissens-Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr auch mal bei uns reinhört.
Genau so ist es. Bis dann.
I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.